Herzlich willkommen bei
Ein ganz gewöhnlicher Knochenjob,
deinem Weiterbildungspodcast für alle Themen von der ersten OP bis hin zur Facharztprüfung. Im Gespräch mit
Lisa
und
Daniela
bekommst du hier Antworten auf all die Fragen, die im Medizinstudium zu kurz gekommen sind, obwohl sie für Ärztinnen und Ärzte in der Orthopädie und Unfallchirurgie enorm wichtig sind. Eine Produktion des jungen Forums O&U und der OTC Germany.
Hallo, Dani und ich freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei Ein ganz gewöhnlicher Knochenjob.
Ja, hallo auch von mir. Bei uns geht es heute um ein Thema, das uns doch auch immer im Alltag beschäftigt, nämlich den Arztbrief. Und ich meine, der Arztbrief ist ja, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, oft die einzige Kommunikation, die wir mit den Kollegen außerhalb des Krankenhauses haben, sei es jetzt der Hausarzt oder eben dann die Kollegen in der Reha, ambulant, stationär, wie auch immer. Und damit die einzige Form, dass sie überhaupt Informationen von uns bekommen, außer sie rufen uns dann an. Aber das wollen wir ja eigentlich vermeiden, sondern das am besten mit dem Arztbrief erledigt haben. Und deswegen haben Lisa und ich uns gedacht, wir versuchen euch so ein bisschen Struktur mitzugeben für den Arztbrief, dass man dann halt auch keine Rückfragen telefonischer Art bekommt, sondern das alles gut gemanagt kriegt. Wie ist es denn bei dir im Haus, Lisa? Schreibst du Arztbriefe oder diktierst du Arztbriefe?
Ich bin ein ganz, ganz großer Diktierfan tatsächlich. Also wir haben die luxuriöse Möglichkeit, möchte ich mal sagen. Wobei es mir ganz am Anfang tatsächlich schwer gefallen ist zu diktieren. Ich finde, ganz als Berufsanfänger hat man eventuell noch nicht so die Struktur im Kopf und man vergisst immer wieder mal einen Satz und dann ist man ganz glücklich, wenn man das einfach tippen kann und das dann wieder einfügt. Ich bin aber froh im Nachhinein, dass ich mich überwunden habe und mich tatsächlich mit dem Diktieren auseinandergesetzt habe, weil wenn man mehr und mehr reinkommt und sich an dieses Diktieren gewöhnt, dann spart es unglaublich viel Zeit. Ich mache es auch manchmal immer noch bei komplexen Briefen, dass ich mir auf so einem kleinen Zettel ein paar Notizen mache, dass ich ein paar Stichpunkte, dass ich da nichts vergesse. Aber letztendlich ist es eine unglaubliche Zeitersparnis. Wie ist es bei euch?
Ja, in meinem alten Haus haben wir tatsächlich gar nicht diktiert. Da habe ich alles geschrieben mit Textbausteinen. Das ist halt dann der Weg, wie man sich so ein bisschen helfen kann. Jetzt in einem größeren Haus ist es so, dass wir fast alles diktieren. Und so wie du sagst, es macht Sinn, diese ersten, lass es 5 oder 10 Arztbriefe sein, die man halt irgendwie sich komisch fühlt dabei zu diktieren, überwinden, dass man die überwindet und dass man ab dann diktiert, weil es wirklich eine wahnsinnige Ersparnis ist und man kann auch da mal noch was einfügen. Und ich glaube, die Damen vom Schreibdienst sind ja meistens Damen, denen man auch ganz nett sprechen kann, haben da kein Problem, wenn man sich mal verhaspelt oder wenn man dann doch noch mal einen Satz einfügen muss. Man muss halt nur dran denken, dass der Brief auch noch geschrieben werden muss. Und diktieren alleine heißt nicht, dass der Brief fertig ist, so als kleine Gedächtnisstütze nochmal.
Genau, da sollte man auf jeden Fall dran denken, dass man früh genug dran ist, dass der auch rausgeht. Manchmal gibt es die Option mit Diktieren am Cursor, dass er sofort selber auch sich selber schreibt sozusagen, während man diktiert.
Ja.
Da muss man dann aber öfter schon nochmal drüber gucken, weil dann steht da irgendwie Melone drin oder sonst irgendwelche schrägen Wörter, weil er einen nicht richtig verstanden hat. Also da nochmal korrigieren. Ist auch eine gute Lösung für am Wochenende, wenn man tatsächlich noch kurzfristig einem Patienten, der Freitagabend aufgenommen wurde und Sonntag geht, dann trotzdem was in die Hand drücken kann, dann kann man das eben entsprechend diktieren. Wo es sich nicht so ganz anbietet, finde ich, ist zum Beispiel im Bereich der primären Endoprothetik, weil da ist ein Textbaustein schneller, als wenn man jedes Mal von vorne dieselben Sätze wieder runterdiktiert.
Ja.
Und da gibt es auch noch so ein paar andere Standardeingriffe, die sich wiederholen. Da ist es auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn man einfach seinen Textbaustein hat, wobei dann auch oft die entsprechende Abteilung einen Standard vorgibt und auch eine entsprechende Gliederung, wo man sich dann einfach dran orientieren kann oder den auch einfach nutzen kann. Ja. Der Anfang von einem Arztbrief ist eigentlich immer oben natürlich Datum und wichtig, an wen er geht, aber dann beginnt es eigentlich auch direkt mit den Diagnosen, oder?
Ja, genau. Also bei uns ist es so, dass die Diagnose ganz oben kommt und dann im Verlauf noch sowas wie Nebendiagnosen, Verlaufsdiagnosen, Allergien. In dem aktuellen Zeitraum immer noch der Covid-Impfstatus steht bei uns auch immer noch ganz oben. Und dann geht es direkt weiter mit der Therapie, dass der Hausarzt halt auch schnell einen Blick drauf hat. So, ja, darum war der Patient im Krankenhaus und das ist gemacht worden. So als, ja, wie Stichpunkt, dass du schon mal eine Ahnung hast und vielleicht nicht den ganzen Brief lesen musst.
Bei Diagnosen finde ich es auch manchmal noch wichtig aufzuschreiben, ob der Patient gegebenenfalls betreut ist oder eine Vorsorgevollmacht vorliegt.
Ja.
Und wenn ich eine Verletzung angebe, die oder Frakturen entsprechend, dann gliedere ich die nach einem bestimmten Schema. Ja, also irgendwie sollte das Ganze eine sinnvolle Reihenfolge haben. Und zwar mache ich das entweder von Kopf bis Fuß, das bietet sich zum Beispiel bei Polytraumatisierten gut an, oder nach einer entsprechenden Priorisierung, welches ist die wichtigste Verletzung. Und wenn das eher schon, meistens ist es eine ältere Verletzung oder eine eher chronische Geschichte, dann bietet sich's oft an, entsprechende Funktionsdefizite auch anzugeben. Also gibt's eine eingeschränkte Extension, Flexion, solche Sachen. Und bei den Nebendiagnosen handhabe ich es eigentlich ganz genauso. Da schaue ich, dass zum Beispiel die kardialen Nebendiagnosen zusammen untereinander stehen, die pulmonalen, und glieder das auch so ein bisschen entsprechend der Wichtigkeit, aber auch thematisch untereinander.
Ja, macht auch Sinn und macht den Lesefluss für den zu Lesenden ja auch deutlich angenehmer, sodass man, wie ich gesagt habe, mit einem Blick das Wichtigste schon mal erfassen kann. Dann geht es bei uns weiter zur Therapie. Da schreibe ich in der Regel ganz oben hin die Operation mit einem Datum, dann was wir gemacht haben mit dem genauen Bezeichnung der Materialien oder Implantate. Vor allen Dingen für vielleicht nötige Folgeeingriffe, das ist ja durchaus von Interesse. Ich schreibe aber auch gern sowas dazu, wie wir haben eine konservative Therapie gemacht, weil auch dann hat der Hausarzt schon mal einen Blick darauf, was haben wir denn tatsächlich gemacht. Und was für mich auch immer noch unter Therapie dazugehört, sind die Transfusionen, dass auch das direkt schon am Anfang für den Hausarzt oder für den nachbehandelnden Kollegen in der Reha zu erfassen ist. Aber auch sowas wie Intensivbetreuung kommt bei mir immer mit Datum rein. Also von dann bis dann war der Patient auf Intensivstation, damit das eben auch gleich klar ist. Und auch eine konsiliarische Mitbetreuung kommt bei mir unter Therapie. Ganz einfach als Stichpunkt neurologische Mitbetreuung, damit halt klar ist, so ja, da war auch noch mehr. Also es macht durchaus Sinn, da mal jetzt zu gucken, was noch alles drin steht. Wie handhabst du das?
Ja, also genauso eigentlich wie du. Zusätzlich kommt bei mir manchmal noch Physio, Ergotherapie und Hilfsmittel mit rein. Das denke ich, machst du wahrscheinlich genauso. Und ein wichtiger Punkt sind noch Antibiotikagaben, insbesondere in der septischen Chirurgie ist das etwas, was man nicht vergessen sollte. Da ist es ja manchmal wirklich komplex. Dann wird das Antibiotikum dreimal gewechselt oder der hat verschiedene Infektfokusse gehabt. Da schreibe ich immer hin, von bis auch tatsächlich, oder ob das Antibiotikum noch weitergegeben wird. Dann schreibe ich den Wirkstoff hin und in Klammern schreibe ich dann die Indikation und gegebenenfalls den Keim, wenn ich ihn habe. Und bei solchen komplexen Fällen lohnt sich es dann auch als Anlage zum Brief noch das Antibiogramm auch mitzugeben, weil solche Patienten sind ja doch oft langwierige Verläufe, die auch tatsächlich mal wieder schlechter werden können. Und dann ist es für die Weiterbehandler ja wirklich von Relevanz, welches Antibiotikum genau auf diesen Keim passen würde, auch wenn er in einem anderen Krankenhaus ist, auf was man wieder eskalieren kann. Ja, also das nehme ich relativ genau.
Ja, und da merkt man jetzt halt, dass ich deine Pjotlerin war. Wir sprechen es ja jedes Mal in diesen Stationsalltagsfolgen an. Die Antibiose führe ich genauso auf. Und so wie ich schon gesagt habe, intensive medizinische Behandlung von bis, schreibe ich halt auch bei den Antibiotika die Dauer hin. Und du hast es ja schön erklärt, wie man das auflisten kann.
Nach der Therapie geht es dann zwangsläufig zum nächsten Abschnitt. Das wäre dann die Anamnese. Da bin ich ein Fan von kurz und knackig, nicht zu lang. Wirklich mit einem Satz erklären, der Patient ist bei einem Sturz über die Notaufnahme gekommen, ist bei anhaltenden Problemen über die Sprechstunde gekommen. Und dann kommt im nächsten Satz noch kurz der Aufnahmebefund mit gegebenenfalls Angabe, wie es funktionell aussieht, ob der Patient Schmerzen hat oder auch eine kurze Beschreibung oder und, sage ich jetzt mal, kurze Beschreibung vom bildgebenden Befund. Hast du da noch Anmerkungen dazu?
Nee, eigentlich ist das das, was bei mir auch reinkommt. Nur noch mal ganz kurz vielleicht zum Klarstellen. Wir sprechen jetzt über den Arztbrief nach einer stationären oder für einen stationären Aufenthalt und nicht über Sprechstundenarztbriefe oder Notaufnahmearztbriefe, nicht, dass jetzt jemand verwirrt ist. Es geht uns wirklich um den stationären Aufenthalt, den wir beschreiben. Und dementsprechend ist das, was jetzt als nächstes kommt oder in den meisten Häusern als nächstes kommt, der Verlauf, auch das, was dann den größten Teil des Arztbriefes ganz oft ausmacht. Und ich spreche meistens nochmal den Befund so ein bisschen an, wenn man es nicht in der Anamnese schon gemacht hat. Dann die Therapieentscheidung mit der entsprechenden Indikation dahinter und zu welchem Ergebnis wir gekommen sind. dann gibt es halt verschiedene Punkte, die man im Verlauf anspricht. Gab es Komplikationen? Wie sahen postoperative Röntgenkontrollen aus? Wie sieht die Mobilisation aus? Waren wir bei der Mobilisation vielleicht schon mit dem Patienten auf der Treppe? Braucht er noch Hilfsmittel? Wie darf er belasten? All das gehört rein. Und in dem Haus, in dem ich aktuell arbeite, haben wir noch einen Entlassbefund, der speziell als extra Absatz dann im Verlauf drin ist, wie der Patient halt mobilisiert ist, dass man das Ganze auch nochmal auf einen Blick zusammengefasst hat. Aber so im Fließtext steht dann alles drin, was während des Aufenthalts passiert ist. Was fällt dir noch ein, was noch reinkommt?
Ja, nur noch als Ergänzung, in den BG-Berichten tatsächlich, also bei den berufsgenossenschaftlichen Fällen, da ist auch immer ein Entlassbefund nochmal als extra Abschnitt mit aufgeführt. Ja. Also da wird das auch ganz explizit gefordert. Da sollte man schon mal ja, kurz drauf eingehen und da lohnt sich auch eine kleine Wundbeschreibung. Da reicht auch so ein halber Satz oder ein ganzer zu Wunde trocken und reizlos oder eben nicht, noch ein bisschen Sekretion vorhanden und deswegen mehr Kontrollen notwendig, einliegendes Nahtmaterial oder schon gezogenes Nahtmaterial, das ist auch ein guter Hinweis für den Nachbehandler.
Ja.
Und ich füge dann tatsächlich nach dem Verlauf, mache ich nochmal einen Absatz und da füge ich dann noch relevante Befunde ein. Also da kommt dann wirklich Röntgen, Ellenbogen, links in zwei Ebenen vom und dann Doppelpunkt und dann füge ich den Befund ein. Genauso mache ich es mit mikrobiologischen Befunden, Konzilbefunden, die relevant sind. Also nicht alles reinpacken, aber die wichtigen, relevanten Befunde können mit rein. Und wenn man schon so einen Röntgenbefund reinmacht, dann finde ich es auch ganz hübsch, wenn man tatsächlich die Möglichkeit hat, ein kleines Bildchen von diesem Röntgenbefund einzufügen. Lohnt sich gerade bei komplexeren operativen Eingriffen, Revisionseingriffen. Dann hat der Nachbehandler und zwar ein kleines Bild, der hat einen Überblick. Damit kann er vielleicht jetzt nicht groß in der nächsten Kontrolle beim Röntgen was vergleichen, aber er hat eine Ahnung, was da drin ist. Ne? Man bekommt eine Vorstellung davon. Das finde ich immer nicht ganz schlecht.
Hängt halt jetzt sehr von dem System ab, mit dem man arbeitet. Also das System, mit dem ich arbeite oder mit dem wir in der Klinik arbeiten, erlaubt einem nicht, Bilder einzufügen. Bei uns wird immer ein Link mitgegeben mit den Bildern. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich bin da auch bei dir, aber da ist man auch so ein bisschen an die Gegebenheiten des Hauses gebunden.
Absolut.
Ja, das ist einfach leider so. Ich ende tatsächlich meine Arztbriefe gerne mit ob eine Reha geplant ist, ob die schon beantragt ist oder ob wir direkt in die Reha entlassen, weil oft ja die Briefe an die Reha und an den Hausarzt gehen und dann weiß der Hausarzt so, ja, der ist jetzt noch auf Reha, der kommt dann irgendwann danach und war aber schon auf Reha oder wenn halt erst in 6 Wochen die Reha geplant ist, ja, es ist beantragt, das ist vielleicht auch gerade schon genehmigt, aber wir machen es halt erst, wenn die Vollbelastung möglich ist oder ähnliches.
Ja, also dieser abschließende Satz, wohin es geht, ist tatsächlich relativ relevant. Heim, in die Reha, in ein Pflegeheim, mit Pflegedienst nach Hause oder wie auch immer geartet, dass man einfach weiß, wohin es weitergegangen ist. Ja, und dann kommt eigentlich auch wieder ein sehr wichtiger Abschnitt. Den Verlauf, der wird oft gar nicht so gelesen von den Weiterbehandlern, aber das Prozedere. Da guckt jeder drauf und zwar ist das eigentlich der zweite Blick nach Diagnosen und Therapie, schaut man eigentlich immer aufs Prozedere. Das heißt, da müssen die wichtigsten Dinge, die für den Weiterbehandler relevant sind, müssen dort aufgelistet werden. Also zum Beispiel Wundkontrollen, wann und wie oft, gegebenenfalls auch durch wen. Also wenn ich einen Wunddienst organisiert habe, dann kann ich das auch entsprechend hier reinschreiben. Und dann sollte man natürlich auch noch auflisten, Klammer oder Fadenzug ist empfohlen. Und wenn ihr Klammern reingemacht habt, denkt bitte dran, nicht alle Weiterbehandler haben so ein Klammerentfernungsgerät. Das muss man gegebenenfalls auch mitgeben.
Das sind so die kleinen Fehler, die auch jeder mal macht. Also es ist einfach so, es gibt ein paar Sachen, die passieren uns allen mal und das mit den Klammern gehört, glaube ich, auch dazu. Bei den Prozedere würde ich gerne nochmal an das die Nachbehandlungsempfehlungen von der DGOU verweisen. Ich finde die so gut geschrieben und so wahnsinnig hilfreich fürs Prozedere, dass sich da der Blick auf jeden Fall lohnt.
Ja, die sind echt klar strukturiert. Also ich bin da auch ein großer Fan von, mich zumindest daran zu orientieren. Man kann dann natürlich im Einzelfall, wenn man eine besondere Frakturart hat, davon ein bisschen abweichen, aber sind auf jeden Fall für den Anfang ein ganz klarer Anhaltspunkt, wie weiterzumachen ist. Bitte denkt auch dran, ob der Patient einen privaten Unfall hatte oder ob das tatsächlich ein Arbeitsunfall oder ähnliches war. Dann sollte man nämlich den Patienten darüber aufklären und es auch im Arztbrief notieren, dass der weiterhin zu einem D-Arzt gehen muss oder eben zum Hausarzt oder Orthopäden weiterhin gehen kann. Also da ist auch, lohnt sich's zu lotsen, damit er dann bei der richtigen Anlaufstelle wieder aufschlägt. Ich erwähne meistens noch, wie lange Medikamente fortgeführt werden müssen. Das bezieht sich in der Regel meistens auf die Thromboseprophylaxe und auf Antibiotika. Die erwähne ich dann auch nochmal mit dieser zeitlichen Limitierung oder mit einer groben Angabe, mit einem Kommentar im Medikationsplan, aber beim Prozedere sei es auch nochmal erwähnt und empfehle dann entsprechend radiologische Kontrollen, laborchemische Kontrollen oder ob ich sage, da muss ein CT her oder eben auch nochmal einen Wiedervorstellungstermin in unserer eigenen Sprechstunde. Und wenn ich ihn woanders zur Weiterbehandlung hinschicke, dann lasse ich immer noch meine CD mit den Röntgenbildern brennen, sodass die dann entsprechend auch vorliegend sind für die Nachbehandler.
Genau, weil sonst ist es schwierig, Verlaufskontrollen radiologische zu machen, sage ich immer. Nee, also was man vielleicht noch bei jetzt bei uns nicht unbedingt, aber weil wir halt ein alterstraumatologisches Kollektiv gerade beide haben, bedenken muss, sind sowas wie AU bei berufstätigen Patienten. Sowas kann man auch noch reinschreiben. Bei den alterstraumatologischen Patienten muss man ehrlicherweise gestehen, macht es Sinn, Sprechstundentermine direkt schon bei uns auszumachen, bevor sowas verloren geht durch Pflegeheim oder Angehörige. Bin ich da ein großer Fan davon, dass man das schon während des Aufenthaltes plant, damit da keine Dinge verloren gehen. Fällt dir noch was ein, was ins Prozedere rein muss, was wir jetzt gerade nicht gesagt haben?
Reha gegebenenfalls, Physiotherapie und die Dauer der AU. Das sind so Punkte, die mir noch einfallen. Ja. Aber ja, nee, sonst eigentlich, glaube ich, ist das Prozedere damit abgeschlossen.
Was es in manchen Häusern ja noch gibt, sind die vorläufigen Arztbriefe, dass eben noch nicht alles drin steht, dass zum Beispiel noch ein Nachtrag von einer Histologie erfolgen kann oder so. Da ist dran zu denken, den Brief dann entsprechend als vorläufig zu markieren. Aber das hängt auch so ein bisschen vom Kliniksystem an, wie man das macht, ob das ein Stempel ist oder ob das im System zu machen ist. Und ganz wichtig, wir hatten es am Anfang schon mal angesprochen, aber ich würde es gerne nochmal erwähnen, ist der Empfänger. Reha-Kliniken, dass man die Briefe direkt an die Reha-Klinik schickt oder dass man eben entsprechend den Hausarzt erwähnt. Sonst, glaube ich, haben wir eigentlich alles drin und was rein muss, ne?
Genau. Und wenn ihr das Ganze nochmal kurz und knackig nachschlagen wollt, ihr ahnt es vielleicht schon, im Berufseinsteigerheft findet ihr eine Checkliste dazu, damit ihr nochmal einen konkreten Überblick dazu habt. Ja, und für den kleinen Blick über den Tellerrand hat Dani für euch wieder recherchiert.
Historical Fact.
Heute soll es bei uns mal um was geben, was wir alle schon mal gehört haben und, glaube ich, alle noch nicht hinterfragt haben, und zwar um den Kirschnerdraht oder Kartrat. Der ist benannt nach Martin Kirschner und der hat gelebt von 1879 bis 1942 und hatte ein sehr, sehr bewegtes Leben. Also wer da neugierig ist, das rentiert sich nachzulesen mit mehreren Kriegseinsätzen. Und der hat letztlich die Idee zu einem notarztbasierten Rettungssystem gehabt. Und das ist die Grundlage unseres heutigen Rettungsdienstwesens. Also, dass wir den Notarzt haben, der nachgefordert werden kann. Er war neben der reinen Chirurgie auch maßgeblich an mehreren Anästhesieverfahren beteiligt. Ist deswegen auch immer wieder in der Anästhesiegeschichte erwähnt. Das sind vor allem Regionalverfahren, an denen er beteiligt war. Er hat die erste erfolgreiche operative Entfernung von einer Lungenembolie vorgenommen. Und dann natürlich das, was bis heute nach ihm benannt ist, das sind die Karträte. Da ist er von verschiedenen Ideen aus der Zeit inspiriert worden und hat sie initial aus Klaviertreten das erste Mal angefertigt.
Ja, sehr spannend, Dani, was du zum Kirschnerdraht zu sagen, zu berichten hast. Der ist ja tatsächlich häufig im Einsatz und gehört schon fast zum klinischen Alltag dazu. So das Multitool, würde ich schon fast sagen. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit uns dabei wart bei dieser Folge. Und das nächste Mal gehen wir wieder mehr in den operativen Bereich und freuen uns, etwas zur Vakuumtherapie erzählen zu können. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Bis dahin. Tschüss.
Das war der Podcast für junge Assistenzärztinnen und Ärzte in O und U mit Daniela und Lisa. Wir freuen uns auf eure Themenvorschläge und Impulse per E-Mail. Weitere hilfreiche Infos findet ihr in den Shownotes.